Herzlich willkommen zum Berstich-Podcast, unserem gemeindeinternen Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um ein weiteres Mitglied unserer Gemeinde etwas besser kennenzulernen. Mein heutiger Gast ist Selma. Sie ist seit einiger Zeit Teil unserer Jugend, Teil unserer Gemeinde und mittlerweile auch in verschiedenen Bereichen involviert. Ich möchte mit Selma darüber sprechen, wie sie zum Glauben gefunden hat und was sich seitdem verändert hat. Selma, schön, dass du da bist und ja, heute einfach hier mit dabei bist beim Podcast. Ich freue mich auf das Interview und ich würde vorschlagen, dass bevor wir so richtig starten thematisch, dass du vielleicht einiges zu dir selbst erzählst und einfach mal sagst, wer du eigentlich bist und was man so über dich wissen sollte.
Ja, hi, ich bin Selma, ich bin 19 Jahre alt und ich bin gerade in der Ausbildung. Ich mache gerade die Erzieherausbildung, bin jetzt auch schon im zweiten Lehrjahr und ja, gehe jetzt seit November hier in die Gemeinde und gehe auch gerne hierher.
Eine Frage vielleicht vorab. Selma ist ja eher ein ungewöhnlicher Name. Wo kommst du ursprünglich her oder wo kommen deine Eltern her?
Meine Eltern stammen ursprünglich aus Bosnien. Also meine Mutter kommt aus Bosnien und mein Vater aus Montenegro. Das ist da nebenan. Ich bin aber in Deutschland geboren.
Okay. Ja, wir wollen uns heute so ein bisschen anhören, wie du eigentlich zum Glauben gekommen bist. Ich glaube, jeder hat so seine eigene Geschichte, die er erzählen könnte, wie er oder sie zum Glauben gekommen ist. Bei dir ist das sicherlich auch nochmal eine ganz außergewöhnliche. Und ich würde gerne sozusagen als Einleitung praktisch in deine Kindheitstage zurückspringen und dich mal fragen, wurdest du eigentlich religiös erzogen?
Nee, also ich wurde tatsächlich gar nicht irgendwie religiös erzogen oder so. Also ich bin schon irgendwie anders aufgewachsen als die meisten, die hier zur Gemeinde gehen. Meine Eltern, also ich komme aus einer muslimischen Familie, aber ich selber habe jetzt in meiner Erziehung nicht gemerkt, dass das irgendwie stark, dass der Islam irgendwie stark ausgelebt wurde bei meinen Eltern oder bei meinen Verwandten.
Ah ja, okay. Hattest du denn als Kind auch irgendwie Berührungspunkte mit dem christlichen Glauben oder war das so gar nicht vorhanden?
Ja, also dadurch, dass ich hier auch in einem christlichen Land aufwachse oder aufgewachsen bin, schon. Also allein schon durch den Schulunterricht damals war ich, da habe ich auch in der Grundschule mitgemacht beim Religionsunterricht und da war ich dann auch so an den Feiertagen bei den Gottesdiensten, habe die dann auch besucht und habe da so ein paar Grundkenntnisse kennengelernt, aber konnte da nicht so viel mit anfangen in dem Alter und habe auch zu Hause gesehen, dass das irgendwie gar nicht so Thema war. Ich war aber auch, also ich wurde auch ein paar Mal nach Birnbachtal in die Gemeinde eingeladen. Das ist auch so eine freichristliche Gemeinde und da wurde ich halt dann auch manchmal zu so Kinderstunden eingeladen. Da bin ich dann ab und zu mal hingegangen, jetzt nicht regelmäßig, aber ich habe die auf jeden Fall noch in Erinnerung und auch als sehr gut in Erinnerung. Aber ich bin da jetzt nicht so regelmäßig irgendwie hingegangen. Dann als Teenie bin ich dann mal in so eine Jungschar mitgekommen von der Landeskirche. Da bin ich aber nicht so gerne mitgekommen, weil ich dann schon so gemerkt habe, dass ich schon so andere Interessen dann auch habe und ja, genau.
Okay, also ich höre raus, eher so durchwachsene Erinnerungen, die du so an die Kirche hattest. Trotzdem bist du ja irgendwann dann mal bei uns in die Jugend gekommen oder hast zumindest einmal die Jugend besucht. Wie kam es dazu, dass du bei uns in die Jugend gekommen bist? Was war da so der Grund für?
Ja, das war dann eine Freundin, die ich dann 2019 kennengelernt habe. Wir haben dann zusammen da mit dem Fachabi angefangen. Ich habe sie dann da auch kennengelernt. Und dann haben wir uns angefreundet und auch echt gut verstanden. Das ist jetzt auch einer meiner engsten Freunden so. Und sie ist dann auch schon damals zur Kirche gekommen, zur Gemeinde gekommen, zur Jugend gegangen. Und irgendwann hatte sie mich dann gefragt, ob ich mal mitkommen möchte. Und das war dann auch ganz lange so, dass ich gar kein Interesse dran hatte, irgendwie mitzukommen oder so, weil ich da schon so meine Vorurteile irgendwie hatte. Ich bin dann, also sie hat mir dann schon irgendwie so erzählt, dass sie so zu so Hauskreisen geht, dann auch erklärt, was das ist, dass sie zur Jugend geht. Wir haben sie auch ein paar Mal so freitagabends dann da rausgelassen bei der Kirche und irgendwie habe ich das nicht wirklich so nachvollziehen können, dass man als Jugendliche eine Kirche geht, weil ich das eher so dachte, dass man da irgendwie in einem Stuhlkreis sitzt und dann so Aufgaben bearbeitet und dass da irgendwie so 20 Leute vielleicht sind und dass das eher so langweilig ist. Und also ich habe es nicht verstanden. Ich habe die auch tatsächlich auch sehr oft dafür auch ausgelacht und so, obwohl ich da gar keine Ahnung von hatte.
Ja, ja. Ja. Du sagst, du hattest ein paar Vorurteile. dagegen, dass sie praktisch zur Kirche gegangen ist. Was waren so deine Vorurteile? Also war es genau das, dass du dachtest, das ist einfach extrem langweilig?
So dieses Gesetzliche, dass das einfach erstmal so ein Treffen einfach von so Leuten ist, die einfach da zusammen Gemeinschaft haben wollen. Mhm. Und dass die irgendwie, also ich dachte, dass da nicht wirklich was hintersteckt, sondern dass man das einfach irgendwie so macht. Und dass das halt so eher so auch langweilig ist, dass die Leute gar keinen Spaß im Leben haben und sowas gar nicht kennen und irgendwie, ja, genau.
Okay, aber dann bist du selber auch mal mitgekommen, konntest dir selbst ein Bild davon machen. Weißt du noch, wie es war, als du dann das erste Mal in der Jugend warst und wie vielleicht das Ganze so auf dich gewirkt hat, die Predigt und die Leute?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich da echt gut so dran erinnern. Das war so, dass ich sehr oft auch nicht mitgekommen bin, aber irgendwie war das schon so, dass ich bei Tina jetzt schon irgendwie so gemerkt habe, dass irgendwas bei ihr so ein bisschen anders ist, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das irgendwie daran liegt, dass sie gläubig ist oder so. Aber wir haben dann an einem Tag was gemacht, den ganzen Tag, und dann hat sie mich mal gefragt, ja, ich will jetzt gleich unbedingt zur Jugend, willst du mal mitkommen? Und irgendwie habe ich dann schon so ein paar Mal Nein gesagt, aber irgendwie dann dachte ich mir so, ja komm, warum eigentlich nicht? Weil da war auch gerade so die Corona-Zeit und irgendwie hatte man dann da auch eh nicht so viel, so was man so wirklich machen konnte, weil alles zu hatte. Und dann dachte ich mir so, ja komm, warum eigentlich nicht? Und dann bin ich auch dann wirklich mitgekommen und ich hatte aber mir so ganz viele Szenarien irgendwie ausgemalt, dass ich dann mich da irgendwie so vorstellen muss und dass das halt dann auch wirklich so ein Stuhlkreis dann ist. Und genau, dann bin ich mitgekommen und dann weiß ich, da war hier draußen, haben wir dann gegrillt und ich finde, dass das dann schon so war, dass das dann irgendwie so anders war, als wie ich mir das irgendwie so vorgestellt habe. Also es war irgendwie so, was ich halt direkt gesehen habe, war so ein friedliches Miteinander, also so bei den Leuten. Ich finde, das habe ich auch direkt zu Tina gesagt, die Leute haben irgendwie direkt irgendwas ausgestrahlt, was ich vorher irgendwie nicht so gesehen habe. Ich habe auch nicht wirklich beschreiben können, was ich da gesehen habe und ich hätte jetzt auch nicht dran gedacht, dass das wirklich so irgendwie der Heilige Geist ist, den ich da gesehen habe, aber ich habe das schon irgendwie so wahrgenommen und so ein friedliches Miteinander, aber irgendwie war das für mich auch so, dass das wie so eine geschlossene Gesellschaft wirkte, dass die ganzen Leute sich schon von klein auf kannten und dass man irgendwie gar nicht so wirklich den Zugang hat, da wirklich mit einzutreten, weil die Leute schon so fest verzwickt miteinander sind, sich schon so von klein auf kennen und das eigentlich so komplett verschlossen ist. So, ne? Das kam halt schon so auf mich so rüber. Ich glaube, das liegt auch schon so viel daran, dass da auch Corona war und auch nicht so viel Gemeinschaft, aber genau. Und die Predigt, die war für mich damals auch ganz anders, als wie es jetzt für mich ist. Also ich habe schon gemerkt, dass die Prediger sehr überzeugt sind so von dem, was sie so predigen oder so sagen. Und ich konnte mir auch immer sehr gut merken, dass es auch viel um Jesus ging. Das ist mir dann schon so hängen geblieben. Aber wirklich was von den Predigten mitnehmen können, habe ich mir jetzt nicht, weil ich da einfach keinen Bezug zu hatte und mich das auch eigentlich so erst die ersten Mal auch nicht wirklich interessiert hat. Und, aber so Jesus ist mir dann schon so hängen geblieben, so. Wenn es dann so darum ging. Und es war halt für mich auch so, keine Ahnung, so kalt irgendwie, also weil es hat halt nicht so zu mir gepasst.
Ja. Also ich höre da schon raus, du hattest jetzt nicht so den Zugang zu den Themen. Ne? Gleichzeitig war es irgendwie so, dass man nicht so wirklich einen Zugang zu den Leuten auch gefunden hat, die da waren. Trotzdem bist du dann ja immer wieder zur Jugend gegangen. Was war da so deine Motivation?
Ja, also was so die Leute angeht, dass ich jetzt unbedingt irgendwie meine Freunde da treffen wollte oder so, war jetzt nicht so meine Motivation, weil ich irgendwie auch so ein bisschen, also eigentlich schon stark so meine Vorurteile hatte, dass das jetzt irgendwie so voll die heiligen Menschen sind, die nichts falsch machen und die jeden Fehler bei mir irgendwie direkt so sehen und das direkt verurteilen und so, also so hatte ich das wirklich im Kopf. Also so einfach, das war irgendwie so in mir drin. Und irgendwie hatte ich auch selber gar nicht so dieses Verlangen, mich auch mit den Leuten irgendwie anzufreunden oder so, weil ich dann direkt dachte, ich werde verurteilt oder so. Aber irgendwie bin ich trotzdem gerne gekommen. Also irgendwas hatte mich schon so dahin gezogen, weil ich trotzdem irgendwie gemerkt habe, dass die Leute irgendwie so miteinander so friedlich drauf waren. Und irgendwie hat mich das so neugierig gemacht, weil ich auch bei Tina so irgendwas in diese Richtung gesehen habe und irgendwie so mehr darüber erfahren wollte, weil ich so so ein Mensch bin, der auch so Dinge verstehen möchte, so bis zum Ende. Und das habe ich halt einfach nicht verstanden, so, ne? Und ja, dann war da eh so Corona, vieles hatte zu und dann dachte ich mir so, warum nicht, so, ne?
Das war einfach mitgekommen, ne? Ja. Wie kam es denn dann von, ja, von dieser Anfangsphase, wo du so ab und an mal in der Jugend warst, wo du vielleicht auch gemerkt hast, da ist so ein Friede bei den Leuten und so, wie kam es von diesem Punkt dazu, dass du dich wirklich bekehrt hast? Also wie kam es eigentlich zu deiner Bekehrung dann?
Ja, das ist irgendwie eine sehr lange Geschichte und irgendwie so hätte ich wirklich damals, also vor einem Jahr hätte ich echt nicht gedacht, dass es zu einer Bekehrung bei mir kommt, weil ich auch wirklich ein sehr realistischer Mensch war. Also ich habe wirklich so gar nicht an Gott geglaubt. Ich habe auch an nichts Übernatürliches geglaubt oder so. Ich selber hatte gar keine Ahnung davon, aber ich war wirklich fest davon überzeugt. Hatte da so meine Meinung und wollte die auch so stark vertreten, auch so bei Tina. Und ja, habe nicht mal an irgendwie so andere übernatürliche Dinge geglaubt oder so. Und ja, ich bin dann aber trotzdem so knapp ein Jahr dann zur Jugend gekommen. Und irgendwann war das dann schon so, dass ich viele Gespräche auch mit Tina geführt habe, aber meistens dann auch nur mit ihr so. Und sie hat mir sehr viele Dinge erklärt und sehr viel mit mir darüber gesprochen. Ich habe auch sehr viele Fragen gestellt, weil ich das auch wirklich so verstehen wollte, weil ich dann schon irgendwie gemerkt habe, dass das irgendwie schon Sinn macht, so, ne, mit dem Tod am Kreuz und so. Aber jetzt wirklich, dass ich das auf mich so annehmen konnte, war jetzt gar nicht irgendwie der Fall. Und ich habe dann, ja, keiner war dann schon auch so irgendwie wissbegierig. Ich habe dann in der Schule, haben wir viel drüber gesprochen und dann bin ich auch zu so einer Missionarsfamilie gegangen und da hat der Vater mir dann auch so eine PowerPoint-Präsentation über den Islam gehalten und so, weil ich auch selber wirklich so vom Islam auch nicht wirklich irgendwie so eine Ahnung hatte, außer so die Grundkenntnisse, die mir so damals so ein bisschen vermittelt wurden, wie so kein Schweinefleisch essen oder dass man dann beim Zuckerfest dann irgendwie zur Moschee fährt, aber dann auch nur die Männer. So mehr wusste ich irgendwie nicht davon. Aber was ich halt noch von damals weiß, ist halt so dass die größte Sünde im Islam auch ist, dass man irgendwie so an einen anderen Gott glaubt, außer an Allah. Und irgendwie das war mir schon auch sehr stark immer so im Kopf bei den Gesprächen. Aber ja, ich habe da irgendwie dann schon so einen Unterschied gemerkt irgendwie. Und ja, bin dann irgendwie ein Jahr zur Jugend gekommen und dann war das so Mitte Oktober, Anfang Oktober war das dann so, dass ich dann irgendwie so zu Tina, das weiß ich auch irgendwie alles noch so ganz genau, dass ich dann irgendwie so zu Tina meinte, dass ich irgendwie so gar keine Lust mehr habe, so zur Jugend zu kommen, weil ich halt so gesagt habe, irgendwie passen die Leute einfach nicht zu mir, irgendwie bin ich ganz anders und ja, irgendwann, keine Ahnung, ist wahrscheinlich auch normal so, also ja, dann, also so, keine Ahnung, ich finde, ich bin eh schon lange dahin gekommen, obwohl ich nicht gläubig war. Und dann, also Tina wusste auch dann nicht so, was sie so dazu sagen soll, weil, keine Ahnung, die hat ja echt schon viel versucht und jetzt weiß ich auch, dass die damals irgendwann echt überfordert damit war, weil sie halt so die Einzige irgendwie war, die mit mir gesprochen hat und vielleicht auch manchmal so den Eindruck hatte, sie sagt irgendwas falsch oder so, ne? Und dann war das so, dass dann zwei Wochen später die Aktionswoche dann mit der Jugend anstand und da wurde ich dann auch irgendwie voll überredet, mich wirklich anzumelden, weil ich habe dann schon so überlegt, ja, soll ich mich anmelden oder nicht, aber irgendwie wollte ich das dann auch nicht, aber dann haben mich so ein paar Leute, auch so ein paar andere Leute dann auch überredet und dann habe ich mich auch angemeldet und dann war so der erste Abend und dann war da so ein Lobpreisabend und irgendwie war Tina gerade weg und die war irgendwie auch so meine einzige Bezugsperson so dort und ich war dann irgendwie so komplett alleine, bin da irgendwie so, ja, war dann da so unter den Menschen und dann waren wir so im Stuhlkreis und dann fing der Lobpreis so an und das war ganz schlimm für mich, weil ich mit dieser Musik auch wirklich gar nichts anfangen konnte, die Musik auch überhaupt nicht mochte, weil ich eigentlich auch so eine andere Musikrichtung irgendwie so, also einfach andere Musik auch früher irgendwie so gehört habe und irgendwie war das so echt, ja, keine Ahnung, so ich habe selber irgendwie, also ich bin dann auch da hochgegangen, schon beim ersten Lied, bin dann ins Zimmer gegangen, habe dann schon so angefangen, meine Sachen zu packen und wollte wirklich so nach Hause fahren. Ja. Und dann irgendwann ist dann auf einmal Tina gekommen, dann haben wir so ein bisschen geredet und dann meinte die so, komm, bleib noch ein bisschen, ich schreibe morgen eine Klausur und wir machen dieselbe Ausbildung und dann sollte ich die irgendwie so abfragen. Und dann dachte ich mir so, okay, komm. Und dann sind wir da in den Speisesaal gegangen und dann habe ich die so ein bisschen abgefragt und dann hatte sie eine Frage an Chris Schulz und da ging es auch um ein anderes Thema und dann wollte sie irgendwie unbedingt mit dem sprechen und sie hat dann irgendwie überall so geguckt, wo der gerade ist. Und dann irgendwann ist er so an uns vorbeigegangen und der hatte auch schon so seinen Rucksack an, wollte auch schon so nach Hause gehen. Ich glaube, da hatten wir ungefähr so 9:30 oder so. Also ich kann mich noch so an dieses Gespräch erinnern, wie als wäre das irgendwie so gestern gewesen, weil das irgendwie echt viel verändert hat auch. Und ja, das war dann so, dass ich den dann sogar gerufen habe, obwohl ich den irgendwie so gar nicht kannte. Ich habe den dann manchmal so gesehen, dass der irgendwie so gepredigt hat und irgendwie hatte ich da auch so den ganz anders wahrgenommen, wie als er dann wirklich so vor mir stand. Und dann habe ich den so gerufen, ich so, ja, Chris, Tina hat eine Frage an dich und dann ist der irgendwie so gekommen und irgendwie stand der dann so und dann haben die irgendwie so geredet und dann irgendwie so, wo der dann so vor mir stand, also ich war da auch ganz sensibel für, da habe ich wirklich so gemerkt, der hat irgendwas ausgestrahlt, also irgendwie so ganz stark irgendwas ausgestrahlt, so eine wirklich starke Liebe hat er irgendwie ausgestrahlt, die ich vorher gar nicht so gesehen habe, wenn ich den irgendwie so auf der Bühne oder so sah. Und das war echt sehr krass für mich irgendwie. Und dann habe ich so gehört, die haben so gesprochen und so. Und dann irgendwann hatte ich dann so dieses Verlangen, so von mir zu erzählen, so auf einmal, so aus dem Nichts. Und dann habe ich irgendwie so von mir erzählt, wie ich so dazu stehe, weil ich hatte dann da schon so ein bisschen auch so Wissen drüber, aber jetzt, keine Ahnung, habe das jetzt auch nicht ganz so erfasst, würde ich mal so sagen. Und dann habe ich ja von mir so erzählt und das Gespräch, das ging dann wirklich so von 9:30 bis 3:30, 4 Uhr nachts. Also das ging dann auch wirklich lange. Und das war halt, das ist halt wirklich sehr krass, weil er eigentlich nach Hause wollte, ich eigentlich nach Hause wollte. Und der hat mir dann, also der stand da so, der hat mir wirklich so von Jesus erzählt, das Evangelium einfach nochmal erzählt. Und ich habe das schon ein paar Mal gehört, aber er hat das irgendwie mit so einer Liebe erzählt. Und der hat dann auch von seinem Unfall erzählt und irgendwie mir auch deutlich gemacht, dass man als Christ auch nicht perfekt ist oder so, weil er selber auch viele Dinge erlebt hat. Und irgendwie hat sich da sehr viel verändert irgendwie so für mich, weil ich weiß nicht, irgendwie kam das dann so über mich. Ich war dann auch, ja, dann habe ich mich auch direkt in der Jugend irgendwie ganz anders, also mehr so angenommen gefühlt und bin dann auch so die ganze Woche dann auch wirklich da geblieben und habe mich auch schon so wohler gefühlt, fing dann auch an irgendwie so mehr irgendwie mit den Menschen so ein bisschen in Kontakt zu treten. Und dann hatten wir am letzten Tag so einen Straßeneinsatz, so eine Obdachlosenaktion. Und da wurde ich dann auch mit Chris so eine Zweierschaft eingeteilt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie extra war oder so, aber genau, dann bin ich so mit ihm irgendwie da rumgelaufen. Und dann haben wir am Anfang so ein paar Obdachlose gesehen. Und irgendwie hatte ich da schon so dieses Verlangen, denen auch zu helfen irgendwie so, ne? Und dann am Ende haben wir dann nicht wirklich viele gesehen, aber irgendwie war das dann wieder so. Ich habe dann wieder angefangen, so voll von mir zu erzählen, irgendwie so, weil ich auch gesehen habe, wie er zu den Obdachlosen war und so. Und irgendwie war das echt heftig so für mich. Und dann habe ich auch viele Dinge so von mir, von früher auch erzählt. Und ich hatte einfach so diesen Eindruck, ich kann dem Menschen wirklich vertrauen, auch wenn ich den nicht wirklich so kenne. So, ne? Und das habe ich halt vorher nie so wirklich irgendwie so schnell irgendwie gehabt oder so. Und ja, dann war auch die Aktionswoche schon so vorbei. Und keine Ahnung, mein Alltag fing dann wieder an und dann hatte ich auch schon irgendwie so eine Woche später dann Urlaub. Dann bin ich das erste Mal auch allein im Flugzeug geflogen, bin dann auch nach Bosnien geflogen. Meine Familie ist schon dann vorgefahren. Und ja, irgendwie, keine Ahnung, ich saß dann so im Flugzeug und ich weiß nicht, ob ich irgendwie so vielleicht so ein bisschen Angst hatte vorm Fliegen, weil ich irgendwie alleine war oder so. Aber irgendwie hatte ich so dieses Verlangen zu beten und das war für mich so voll so, also so unmöglich, dass ich so jemals bete, weil ich halt, wie gesagt, so ein realistischer Mensch war. Und dann hatte ich aber so voll dieses Verlangen zu beten. Und dann saß ich so da und dann kam das so voll über mich. Also ich kann das selber auch gar nicht so wirklich irgendwie so begreifen, wie das so war. Aber ich hatte dann auch so ganz klar dieses Verlangen, so zu Jesus zu beten. Also so wie, als hätte wirklich irgendwie so eine Stimme zu mir gesprochen, so bete zu Jesus, so, ne? Und irgendwie, weil ich hatte da schon so ein bisschen diese Werte im Kopf, so ja, das ist die größte Sünde, wenn du an einen anderen Gott glaubst, außer an Allah. Aber wirklich, das war so ganz klar für mich, bete zu Jesus, so dass ich gar nicht anders irgendwie konnte. So, ne? Und dann habe ich das auch wirklich gemacht. So. Ich habe dann schon so diese Haltung angenommen mit diesem Kopf nach unten und habe dann so leise für mich im Stillen gebetet. Und mir war das auch irgendwie egal, so was die Leute um mich herum irgendwie so da irgendwie so denken oder so. Und dann, ja, war ich so im Flieger und dann habe ich so voll aus dem Fenster geguckt, dann habe ich so voll die Natur betrachtet und irgendwie war das so voll, also so voll schön für mich so zu sehen, so diese ganzen Wolken und den Himmel, und ich habe das alles so voll stark wahrgenommen und darin so voll irgendwie so die Schöpfung gesehen, was ich vorher nicht so gemacht habe. Vorher bin ich in den Flieger gegangen, habe einfach irgendwie geschlafen oder mir irgendwas angeguckt oder so, und da habe ich so voll drauf geachtet irgendwie. Und ich hatte auch schon so die Bibel-App auf dem Handy und dann habe ich auch angefangen, so in der Bibel zu lesen, weil ich das dann irgendwie so wollte und konnte dann auch so länger in der Bibel lesen. Und vorher konnte ich die Bibel gar nicht wirklich irgendwie so begreifen. Das war für mich dann wirklich wie so hebräische Schrift oder so. Und dann habe ich das schon so ein bisschen verstanden. Ja, und dann war ich so in Bosnien und dann habe ich selber nicht verstanden, was gerade irgendwie so abging. Und habe dann, ja, also ich habe schon gemerkt, so ganz vieles hat sich bei mir verändert, was ich gar nicht so wirklich begreifen konnte. Und dann habe ich der Tina eine Sprachnachricht gemacht, habe ihr dann erzählt, dass ich voll dieses Verlangen habe, mich zu bekehren. Und ich den Eindruck habe, wenn ich mich jetzt nicht bekehre, dann fehlt irgendwas so in meinem Leben. Und dass ich so eine Unruhe hatte, dass ich das jetzt unbedingt brauche. So, ne? Aber gleichzeitig war da meine Familie, ich war in dem Land und ich wusste, das wird gar keiner verstehen. Und ja, das war dann irgendwie echt schwierig so für mich diese Woche dann da. Dann hat sie die Sprachnachricht auch Chris gezeigt und der meinte halt, dass er genau für die Dinge, die ich in der Sprachnachricht gesagt habe, dann auch wirklich nach unserem Gespräch mehrmals am Tag auch gebetet hat, weil er schon gemerkt hat, dass ich schon so ein bisschen so auf der Suche bin. Und dann hat er auch wirklich so mehrmals am Tag dafür gebetet. Er hat sogar, bevor er Tina gesehen hat, dafür gebetet. Und der meinte auch, dass genau die Dinge, die ich da gesagt habe, genau wie jetzt hätte ich sein Gebet irgendwie da so genannt. Und dann hat sie mir das erzählt und es hat mich sehr berührt. Und dann, ja, bin ich dann irgendwann wieder nach Deutschland gekommen und dann bin ich zur Jugend gekommen, da war das auch für mich ganz anders. Dann habe ich mich irgendwie zum Taufunterricht schon angemeldet, also das wurde mir dann irgendwie vorgeschlagen. Dann war ich auch so da und dann war ich auch voll so offen dafür und fing dann schon so an, das so ein bisschen auf mein Leben so zu übertragen. Dann wurde mir auch mal gesagt, ich soll mich mal mit der Julia unterhalten, weil sie damals Ähnliches wie ich durchgemacht hat. Auch nicht aus so einer gläubigen Familie kommt. Und
die Julia Klass, oder?
Genau, ja, genau. Und ich war dann auch schon direkt beim Taufunterricht, weil ich mir irgendwie auch so dachte, ja, ich kann mich jetzt bekehren, aber wenn ich mich jetzt nicht taufen lasse, dann wird das irgendwie wieder so verschwinden oder so. Und ja, und ich wollte also so Kontakt dann auch so zu anderen so haben, die so gläubig waren mehr. Und habe dann auch hier viele Gespräche geführt. Und ja, dann war das so, dass ich dann irgendwann wirklich so in meinem Zimmer war und dann wirklich so dachte, doch, du musst dich jetzt bekehren. Und dann habe ich das auch wirklich so gemacht. Und ich hab mir tatsächlich dann vorher auch so ein Video angeguckt, wie sowas wirklich so stattfindet. Okay. Und ja, habe dann so gebetet, habe mich dann auch bekehrt. Und das war echt sehr heftig. Also so, ich habe dann so gebetet und dann habe ich so gesprochen, dass, also so, bitte vergib mir meine Sünden. Und nachdem ich diesen Satz gesagt habe, habe ich so extrem den Heiligen Geist gespürt. Also das war für mich so ein schönes Gefühl. Also ich wollte irgendwie, dass dieses Gefühl niemals wieder weggeht irgendwie. Und ich habe das irgendwie, ja, das war für mich dann nochmal so eine Bestätigung, so, das stimmt, was du gerade tust, auch wenn dein Umfeld das überhaupt nicht verstehen wird. So, ne? Und ja, habe das dann gemacht und dann habe ich in der Jugend dann noch mit der Julia ganz lange gesprochen. Die hat mich auch sehr stark ermutigt. Und dann habe ich mich dann nochmal mit Daniel, dem Jugendleiter, mit Kevin und mit Julia dann nochmal in der Jugend bekehrt. Und da war das auch so. Also ich war so ein bisschen aufgeregt, so mich vor denen zu bekehren, weil irgendwie kannte ich die nicht so wirklich. Und irgendwie, keine Ahnung, so dachte ich nicht, dass ich irgendwas falsch mache oder so, weil die mich so voll darauf vorbereitet haben, was ich gleich sagen muss und so. Aber dann war das irgendwie so, ich habe dann angefangen zu beten und ich habe irgendwas gesprochen, was ich selber nicht so wirklich, also so gar nicht so bewusst irgendwie gesprochen habe oder so. Das kam einfach so über mich und dann, ja, genau, war das dann so. Und dann war ich beim Taufunterricht und ja.
Ja, ich glaube, man merkt so aus deiner ganzen Erzählung, da kam eine ganze Menge zusammen. Ne? Da war die Aktionswoche, da war dann dieser Flug, wo du, ich sag mal, so diese Schöpfung gesehen hast, ne, zum ersten Mal vielleicht wirklich bewusst wahrgenommen hast. Vielleicht nochmal eine Rückfrage dazu. Was war so der Grund deiner Bekehrung? Also du hattest dieses Verlangen, dich bekehren zu wollen. Und ich höre schon raus, da gab es einige Faktoren, die da mit reingespielt haben. Aber gab es so einen Grund, der da ganz ausschlaggebend war? Also wusstest du irgendwie, deine Sünden müssen dir vergeben werden? Oder wusstest du einfach, Hast du einfach gemerkt, so die Bibel ist real und das, was dort steht, ist wahr? Oder was war so ein Grund für dich?
Ja, ich habe halt auf einmal so einen Unterschied gemerkt. Auf einmal habe ich gemerkt, ich kann das, was irgendwie so hier irgendwie gesagt wird, wirklich auf mein Leben beziehen. So, ich kann da wirklich was mit anfangen. Und ich habe gemerkt irgendwie, dass ich das wirklich zu mir gesprochen wurde, dass ich irgendwie so wirklich so ausgepickt wurde und dass man, also dass ich wirklich so wie auserwählt wurde, sodass ich wirklich so jetzt dran glauben soll. Dass, also ich habe wirklich, also es ist auch gar nicht so mein Werk oder so gewesen, das merke ich auch, weil das geht gar nicht. Dass, also so auch wie stark ich mich jetzt verändert habe, dass ich einfach so einen Bezug zu meinem Leben da gefunden habe und ich auch wirklich gemerkt habe, dass ich, also wie ich vorher gelebt habe, irgendwie echt sündhaft war so und ich das auch einsehen konnte dann.
Du hast gesagt, als du dich dann bekehrt hast, ne, als du darum gebeten hast, dass Gott dir deine Sünden vergibt, dann hast du so den Heiligen Geist gespürt. Weißt du noch, also was das für eine Art von Gefühl war? War das so ein Friede, der da über dich kam? Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, also es war ein echt sehr schönes Gefühl. Also das meinte ich auch eben so ganz kurz. Das war wirklich so, ich wollte, dass dieses Gefühl niemals irgendwie wieder verschwindet. Das war irgendwie echt so ein extremer Friede und so eine wirkliche Gewissheit, so dass es Gott wirklich gibt, so ne, dass er gerade ganz nah bei mir ist. So.
Ja, cool. Ja. Das ist noch gar nicht so lange her, oder? Wann war das Ganze?
Das war dann Mitte Oktober, Mitte bis Ende Oktober. Ich weiß jetzt nicht genau, an welchem Tag, aber da ungefähr.
Aber 2021.
Also. Ja.
Okay. Ja, krass, noch gar nicht so lange her.
Und ich wurde im August 2020 das erste Mal zur Jugend mitgenommen.
Okay, er hat es erzählt, mitten in Corona-Zeiten damals. Ne?
Genau.
Ja. Wenn du vielleicht nochmal so ein bisschen so ein Fazit ziehen müsstest, du hast ein Leben vor der Bekehrung gehabt und bist jetzt seit gut einem Jahr ungefähr bekehrt, hast dich taufen lassen. Würdest du sagen, seitdem fand eine Veränderung statt? Also nach der Bekehrung gab es irgendwie sowas, was sich in deinem Leben verändert hat?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich irgendwie komplett verändert, aber was auch so gar nicht irgendwie mein Werk irgendwie ist, das ist ist auch so, dass ich mich so stückweise immer mehr verändere, auch jetzt noch. Und dass ich mich auch ganz stark auch nach meiner Bekehrung verändert habe. Mir wurde auch damals gesagt, dass mit meiner Bekehrung, mit meiner Taufe, das auch erst anfängt, dass ich nicht vorher schon irgendwie alles wissen muss oder so. Weil vorher habe ich auch so gedacht, ich muss erstmal die ganze Bibel irgendwie kennen, um irgendwie erstmal so gläubig zu werden oder so. Ne? Aber ich merke halt, dass mit meiner Bekehrung erst so meine Schritte so anfangen und vieles hat sich verändert. Also ich, allein schon dieses, was so Zeit angeht, man verbringt halt viel Zeit auch in der Gemeinde. Aber das war dann irgendwie schon direkt von Anfang an auch so ein Verlangen von mir. Und ja, das hat sich, ja, also wie ich so mit meiner Zeit umgehe, dass ich auch so gerne in der Bibel lese und halt auch so der Umgang irgendwie so mit anderen Menschen und ja, genau.
Ja. Ja, cool. Ja, ich glaube, oft sieht man das, also man sieht es teilweise, glaube ich, auch selbst, wie man sich verändert, ne? Aber oft ist es auch das Umfeld, das da so Veränderungen erkennen kann. Ne?
Ja, also meine ganze Denkweise hat sich eigentlich verändert, irgendwie wie ich aufs Leben blicke. So irgendwie vorher hatte ich ganz andere Ziele im Leben, die ich irgendwie jetzt gar nicht mehr so habe. Vorher habe ich auch viel immer so auf mich selber irgendwie so geguckt, dass ich selber irgendwie immer so, dass, also wenn irgendwie so Situationen war, wollte ich immer so selber am besten davonkommen, habe gar nicht so auf die Leute um mich herum geachtet und ich selber finde das ein bisschen schwer auch so zu beurteilen. Ich glaube halt, wie du auch schon so sagst, ist glaube ich so, dass andere Leute das sehr gut beurteilen können.
Ja. Lass uns mal vielleicht ein bisschen auf dein Umfeld blicken. Als du dich dann bekehrt hast oder auch hast taufen lassen, ich bin mir sicher, dass es einige Leute gab, die das sehr gefreut hat. Ne? Du hast Chris oder Tina erwähnt. Aber sicherlich gab es auch ein bisschen Gegenwind von verschiedenen Seiten. Wie waren so die Reaktionen deines Umfelds, deiner Freunde, deiner Familie? Wie haben die darauf reagiert?
Ja, also meine Freunde, die fanden das jetzt nicht so schlimm irgendwie. Also irgendwie habe ich den Eindruck, das hat die jetzt nicht wirklich so sehr irgendwie interessiert oder so, weil die das irgendwie nicht so wirklich verstehen oder erfassen können. Die haben da auch nicht wirklich so ein Interesse dran. Aber die haben gesagt, so wenn ich, also die merken schon so, dass mich das glücklich macht so und die meinen so, wenn dich das glücklich macht, dann mach das so ruhig, ne, aber
also
die selber
deine nicht-christlichen Freunde.
Genau, selber haben da jetzt nicht so dieses Verlangen irgendwie so danach, aber ich weiß noch mit einer Freundin, das war so kurz nach meiner Taufe, der mit der habe ich so viel über Jesus dann geredet, weil ich irgendwie gar nicht anders konnte, so zu dem Zeitpunkt. Und ja, ich glaube, das war für die ein bisschen viel dann auch so.
Ja, klar. Wie ist das so bei deiner Familie? Ist vielleicht ein etwas sensibles Thema, deswegen kannst du da oder musst du da nicht drauf antworten, aber wie geht deine Familie damit um, die ja aus einem islamischen oder muslimischen Hintergrund kommt?
Ja, da sieht es ein bisschen anders aus. Also meine Familie, die ist da jetzt nicht so sehr von begeistert, dass ich jetzt Christin geworden bin. Die können das halt überhaupt nicht verstehen. Die haben da auch so sehr stark so ihre Vorurteile, dass ich jetzt in eine Sekte eingetreten bin, dass ich eine Gehirnwäsche bekommen habe, dass ich mich komplett beeinflussen lasse. Sowas denken die dann halt auch. Ich glaube, das denken aber auch viele, die jetzt nicht so gläubig sind. Und ich merke halt schon, dass ich da viel Gegenwind und viel auch Widerstand bekomme und dass das halt auch echt nicht einfach ist, so dass dann da so voll so mit umzugehen, so weil ich dann auch merke, dass das dann schon sehr unfriedlich dann auch wird und so.
Ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich lasse das einfach mal so stehen. Was ich sehr interessant finde, ist ja, dass du eben so diesen muslimischen Hintergrund hast, ne? Und du hast es schon ein paar Mal durchklingen lassen, aber vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mit hineinnehmen. Wie schlimm ist das, wenn man, wie du zum Beispiel, als eine Muslimin zum Christentum konvertiert? Ist das schlimmer, als wenn ein Muslim einfach Atheist wird und einfach an keinen Gott mehr glaubt?
Ich komme jetzt nicht aus einer stark gläubigen Familie, also aus nicht so einer stark radikalen muslimischen Familie. Deswegen finde ich das ein bisschen schwer, jetzt so irgendwie für die Allgemeinheit zu sprechen oder so.
Ja.
Aber ich merke schon, dass da jetzt bei meiner Familie viele Denkmuster drinne sind, viele muslimische Denkmuster drinne sind, die ganz stark sind. Und also mir wird dann zum Beispiel auch zu Hause so gesagt, dass ich als muslimischer Mensch geboren bin und dass ich jetzt somit irgendwie so Gott verachtet habe. Und wenn ich aber jetzt irgendwie so einfach mich vom Islam abwende und dann irgendwie ja, das einfach normal lebe, ohne irgendwie so wirklich mit Gott zu leben, dann ist das in Ordnung. Aber wenn ich mich auf den falschen Weg begebe und Christin werde, dann ist das falsch und dann ist es auch schlimmer, als hätte ich einen Mensch ermordet. Das wäre dann sogar besser, als mich auf den falschen Weg zu begeben und dass ich auf jeden Fall in die Hölle komme und dass ich bestraft werde und so. Und ich glaube schon, dass es leichter ist, Atheistin zu werden, als Christin zu werden. Ich kann aber nicht für alle sprechen. Also ich glaube, für so Muslime, die dann in einer stark gläubigen Familie auch leben, ist das, glaube ich, auch viel schwerer als für mich.
Ja, ist nachvollziehbar. Blicken wir vielleicht mal auf dein Glaubensleben heute. Du hast vorhin eine interessante Aussage gemacht. Du hast gesagt, du bist ein realistischer Mensch. Wenn ich mir so vorstelle, ich wäre im Jugendalter erst zum Glauben gekommen oder hätte da zum ersten Mal die Bibel gelesen, ich glaube, viele Geschichten könnte ich gar nicht so wirklich glauben, die da drin stehen. Wie ist das für dich, gerade wenn du so unrealistische Geschichten liest, dass sich das Meer geteilt hat im Alten Testament? Fällt es dir schwer, so Dinge zu glauben?
Ich muss sagen, mir fällt das irgendwie so gar nicht schwer, das zu glauben, aber ich glaube, das ist auch so voll der Heilige Geist, der mir das so ermöglicht.
Mhm.
Also wenn ich auch jetzt zum Beispiel so lese, er wurde 600 Jahre alt oder ja, so andere Dinge. Klar, es war erstmal schon so krass für mich, irgendwie so zu lesen, aber irgendwie finde ich, dass ich dann dadurch noch mehr so von Gott einfach irgendwie erfahre und deswegen ist das für mich voll in Ordnung, so das so zu lesen.
Ja, cool. Voll gut, wenn man so eine Perspektive hat. Wenn du so an die verschiedenen Inhalte oder Formate denkst, die wir so in der Gemeinde haben, also es gibt Predigten, es gibt Lobpreiszeiten, es gibt Hauskreise und auch die persönliche stille Zeit, all das erlebst du ja wahrscheinlich auch so in deinem Leben. Was prägt dich am meisten oder wodurch entwickelst du dich so am meisten weiter im Glauben?
Ja, auf jeden Fall durch die persönliche stille Zeit, also durch die Zeit, die ich so alleine mit Gott verbringe, auf jeden Fall.
Ja.
Da erkenne ich halt so irgendwie so, dass Gott zu mir spricht und so und wer ich so durch ihn bin, weil man vielleicht sich auch, wenn man so viel irgendwie immer zu tun hat oder viel mit Menschen irgendwie immer ist, dass man sich vielleicht auch manchmal so ablenken lässt oder so. Deswegen ist mir das schon sehr wichtig, auf jeden Fall.
Mhm.
Ja, aber Gemeinschaft prägt mich auch sehr stark. Also ich merke halt auch echt, dass ich hier voll unterstützt werde, vor allem so durch die Jugend. Gerade auch so, ich weiß, kurz nachdem ich zum Glauben gekommen bin, fing dann auch hier so eine Community-Lounge an, dass wir uns dann irgendwie treffen konnten. Das ist so ähnlich wie Bibelkunde, nur für die Jugend. Und das hat mir auch voll geholfen, so in das Bibellesen auch reinzukommen. Mhm. Weil dann habe ich so verschiedene Übersetzungen kennengelernt und gesehen, wie andere Jugendliche die Bibel lesen und so. Und allein schon so dieses Füreinander beten ist mir auch sehr wichtig und ermutigt mich auch sehr. Und ja, genau.
Was ist so deine Standard-Bibelübersetzung, die du liest?
Also jetzt gerade Neues Leben, aber ja. Ich merke halt, dass ich so ein bisschen jetzt schon so ein bisschen höhere Ansprüche habe, aber ich wechsle das ganz oft so.
Ja. Okay. Gibt es eigentlich eine Sache, die dir so als Christ besonders wichtig ist? Ja, also wir werden ja in der Bibel zu verschiedenen Dingen aufgerufen, dass wir persönlich eine Heiligung leben sollen, dass wir aber auch zum Beispiel rausgehen sollen in die Mission oder so. Gibt es da irgendwas, wo du dich so besonders einfach angesprochen fühlst, was so dein Ding ist?
Ja, also ich finde, der Missionsbereich ist für mich ein sehr interessanter Bereich und irgendwie ist mir das auch wichtig, dass was ich so damals durch Chris erfahren habe, auch wirklich so auch an die anderen Leute irgendwie wiederzugeben. Aber ich finde, dafür muss ich jetzt nicht irgendwie unbedingt ins Ausland oder irgendwie 40 Minuten in eine Stadt fahren oder so. Ich finde, das ist wichtig, das auch so irgendwie in meinem Umfeld irgendwie zu machen, auch wenn das nicht immer irgendwie so leicht ist. Aber auch gerade so in der Jugend irgendwie, es fällt mir das auch sehr stark auf, wo vielleicht manche irgendwie nicht so einen starken Blick für haben, die vielleicht irgendwie hier aufgewachsen sind oder so, dass irgendwie so, keine Ahnung, so wenn man irgendwie so sieht, dass, also bei mir ist das jedenfalls so, wenn ich sehe, dass da Leute irgendwie alleine stehen oder so, dass ich dann gerne auf die mal zugehe und irgendwie so ein bisschen wertschätzend auch sein möchte und die kennenlernen möchte, weil vielleicht sind das auch Leute, die irgendwie nicht gläubig sind oder so, und ich möchte denen halt so dieses Gefühl geben, dass die sich so wohlfühlen können, so in der Jugend, und das so ein bisschen auch ausstrahlen, was Chris mir damals irgendwie so gezeigt hat. Und ja, genau. Aber so der Missionsbereich finde ich auch sehr cool. Also ich war jetzt auch beim Schweden-Einsatz mit dabei und der hat mich auch irgendwie echt geprägt. Und ja, sowas kann ich mir auch gut vorstellen.
Ja, voll gut.
Also halt so auf die Menschen um mich herum so zu achten, so wie es denen gerade geht und ja, so. Ne? Ja.
Ich glaube, da können wir, glaube ich, auch alle mehr drauf achten, ne? So wie du das ausdrückst. So. Also du hattest ja auch schwer, so in die Jugend reinzukommen, ne? Irgendwie so den Anschluss zu finden. Ich glaube, das ist eine Sache, ja, wo wir alle irgendwie mehr so eine Willkommenskultur vielleicht auch ausstrahlen können. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also. Ja, voll spannend. Ich finde richtig gut, was du so erzählt hast und wie du uns mit hineingenommen hast in dein Leben. Wir kommen so langsam zum Ende und ich habe noch eine Frage an dich und würde gern nochmal darauf zurückgehen, dass du gesagt hast, dass du es ja nicht immer leicht hast, jetzt mit deinem Glauben, auch in deinem Umfeld zu deinem Glauben zu stehen. Stell dir mal vor, jetzt sitzen Leute vor dem Smartphone oder hören sich gerade diesen Podcast an und sind genau in so einer Situation wie du und durchleben vielleicht genau das, dass sie einfach Gegenwind erfahren für ihren Glauben. Was würdest du solchen Leuten mit auf den Weg geben wollen oder wie würdest du sie ermutigen?
Also ich selber merke, dass mir das halt besonders hilft, wirklich so Zeit alleine mit Gott zu verbringen, so wirklich in diese Gegenwart Gottes so einzutauchen. Und das würde ich wirklich jedem Menschen raten, auch nicht nur Menschen, die sowas durchmachen wie ich gerade, weil ich glaube halt, dass Menschen einen irgendwie immer wieder irgendwie enttäuschen können oder so und Gott halt irgendwie nicht, und das wird mir irgendwie immer mehr so bewusst, und ich glaube, das würde ich halt wirklich so vor allem solchen Menschen dann auch raten, so vielleicht irgendwie so in die Natur zu gehen oder so, wirklich mal alles ausschalten und wirklich mal so Zeit mit Gott so zu verbringen und darauf so zu hören, was er dir gerade sagt. So, ne? Und ich finde, ich bin selber auch manchmal in echt schweren Situationen, wo ich irgendwie so zu Hause sitze und dann bete und irgendwie so das Gefühl habe, irgendwie so, das wird nicht irgendwie erhört oder es passiert nichts, ich fühle gerade nichts oder so. Ne? Aber ich glaube, da ist es wichtig, trotzdem so auf Gott so zu vertrauen, weil er dir einfach das geben kann, was dir irgendwie kein anderer hier auf dieser Welt geben kann oder was dir diese Welt nicht geben kann. Und ich mache mir auch immer wieder so gerne bewusst, so wie ich zum Glauben gekommen bin, wie das so am Anfang für mich war, was ich da so gefühlt habe. Und das hilft mir auch sehr stark. Und ich finde auch so diese Perspektive, so dass wir irgendwie in die Ewigkeit kommen, auch sehr ermutigend irgendwie so, weil das, da erinnere ich mich auch irgendwie so gerne dran oder mache ich mir auch gerne bewusst, dass wir irgendwie echt nicht lange auf dieser Welt leben, auch wenn es gerade sehr schwer ist. ist Gott derjenige, so, der uns irgendwie so in die Ewigkeit bringen kann. Und ich glaube, das ist so das, worum es dann so am Ende geht, irgendwie so, ne? Und ich glaube, das hilft einem auch so, wenn man sich das so irgendwie bewusst macht und sein Leben irgendwie so danach auch ausrichtet. So Gott zuliebe auch. Und was mir auch hilft, ist so dieses irgendwie, dass ich mir irgendwie so bewusst mache, dass diese Situation gerade, in der ich bin, einen Grund hat. Also dass das jetzt, dass Gott da auch irgendwie so sich auch dadurch verherrlichen kann und dass das mich auch irgendwie so zu dem macht, der ich bin, und dass Gott mich so auch gebrauchen kann, auch wenn es vielleicht jetzt gerade nicht so der Fall ist, kann ich vielleicht in ein paar Jahren irgendwie so Leute dadurch helfen. Und ja, genau, das ist, glaube ich, ganz gut so.
Ja, richtig gut. Ich würde das auch gern einfach so stehen lassen. Ich glaube, das ist eine gute Aussage. Wir sind zum Abschluss gekommen. Selma, vielen Dank dir für das Gespräch. Vielen Dank, dass du uns mit hineingenommen hast in dein Leben. Ich finde es echt stark, dass du so offen umgehst mit deinem Glauben und dass du trotz einiger Widerstände auch zu deinem Glauben an Jesus stehst. Und hoffe, dass das natürlich auch weiterhin so der Fall sein wird. An all unsere Zuhörer gesprochen. Ich hoffe, dass auch euch dieses Zeugnis und diese Geschichte von Selma ermutigt hat. Und hoffe auch, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid, hier beim Berstig-Podcast. Bis dann.